Ja, Herausforderung Jüngerschaft. Einander lieben ist heute Abend das Thema. Wir werden auch das Thema haben, den Nächsten lieben, Gott lieben, sich selbst lieben. Heute Abend soll es eher gehen um das Thema einander lieben innerhalb der Jünger und Jüngerinnen Jesu, innerhalb der christlichen Gemeinschaft. Und da möchte ich euch gleich mal mit hineinnehmen in das Setting unseres Bibeltextes. Den werden wir auch gleich noch zusammen lesen. Aber zuerst habe ich euch ein Bild mitgebracht. Und da sehen wir das Setting, wo unsere Geschichte heute Abend spielt. Das ist nämlich das letzte Abendmahl, wie wir es so schön nennen. Eigentlich ein Passamahl. Jesus ist mit seinen Jüngern in Jerusalem versammelt. Und sie liegen zu Tisch. Das war mir früher auch nicht so klar. Man kennt das ja so aus diesen alten Mantel- und Degenfilmen oder so. Die Römer, die liegen dann da und lassen sich die Weintrauben in dem Mund wachsen und so. Also so war das zur Zeit von Jesus zum Teil auch. Die haben nämlich diese griechisch-römischen Sitten übernommen und haben dann auf Couchen um einen Tisch gelagert. Ich habe gedacht, das müssten wir eigentlich auch mal wieder probieren. Ich glaube, es ist nur ein bisschen anstrengend, die ganze Zeit da auf dem einen Arm da zu liegen. Aber naja, also das ist so viel zum Setting. Jesus hat bei diesem Abendmahl, Passamahl, wo es ja auch um die Geschichte des Volkes Israel geht, um die Rettung aus Ägypten, da wird ganz viel auch von der Geschichte erzählt und es gibt eine gewisse Liturgie. Und da hat Jesus, der vielleicht dann auch so am Kopfende des Tisches gesessen bzw. gelegen hat, so eine Art Stellung des Familienvaters inne. Der leitet die Pessachfeier an und er sagt auch, in seiner Eigenschaft als dieser Familienvater Worte oder gibt ihnen etwas mit, was er ihnen aufs Herz legen möchte. Denn er selbst weiß, auch wenn die anderen es vielleicht noch nicht begriffen haben, dass diese Nacht seine letzte Nacht sein wird in dieser Gemeinschaft mit seinen Jüngern. In Gethsemane wird er wenige Stunden später gefangen genommen werden. Man könnte auch sagen, es sind berühmte letzte Worte. Manche von uns kennen das ja, berühmte letzte Worte, mehr Licht oder so soll Goethe gesagt haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber Jesus sagt was viel Besseres. Er weiß, dass er dem Tode geweiht ist und gibt seinen Kindern quasi ein Vermächtnis mit. Nachlesen könnt ihr das im Johannesevangelium und den Text sehen wir jetzt gleich hier. Johannes Kapitel 13 ab Vers 33. Ich lese das vor in der Übersetzung aus das Buch. Meine lieben Kinder, sagt Jesus, ich bin nur noch eine ganz kurze Zeit mit euch zusammen. Dann werdet ihr nach mir suchen. Und genauso, wie ich es zu den Judäern gesagt habe, so sage ich es jetzt auch zu euch. Dorthin, wohin ich jetzt gehe, könnt ihr nicht kommen. Aber ich übergebe euch eine neue Anweisung. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Das habe ich getan, damit auch ihr euch gegenseitig voller Liebe annehmt. Dadurch werden alle erkennen, dass ihr meine Schüler seid, wenn ihr wahre Liebe zueinander habt. Noch einmal aus der Luther-Übersetzung, das ist vielleicht manchen von uns noch geläufiger. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe als Ausdruck unserer Jüngerschaft. Wie kann das konkret aussehen? Dazu möchte ich mit euch ein paar Gedanken teilen. Liebe als Dienen und Opferbereitschaft ist mir als erstes eingefallen. Am Beispiel von Jesus. Aber zunächst einmal, wieso spricht Jesus hier von einem neuen Gebot, das er seinen Jüngern gibt, das neue Gebot der Liebe? Denn im Judentum kannte man ja das Gebot der Liebe. Liebe zum einen gegenüber Gott. Du sollst Gott lieben, den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das ist das Glaubensbekenntnis Israels bis heute. Man kannte auch das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da haben wir nächstens eine eigene Predigt dazu. In den jüdischen Lebensgemeinschaften, die teilweise auch parallel zu Jesu Zeit noch existierten, in Qumran und bei den Essenern, das waren wirklich so enge Lebensgemeinschaften, da legte man großen Wert auf einen liebevollen Umgang miteinander in dieser Gemeinschaft. Und der große Rabbi Hillel, den Jesus möglicherweise noch kennenlernte, als er 12 Jahre alt war und im Tempel war, einer der beeindruckendsten und einflussreichsten Rabbiner, der hat explizit die Liebe gelehrt, die Liebe untereinander. Und von ihm wird folgende Geschichte berichtet und da kommt jetzt auch das Bild, ein Bild, was wir auf der Menorah finden, und zwar, wenn ihr mal in Jerusalem seid, die Knesset besucht, da ist eine große Menorah vor der Knesset, steht da rum. Und da ist das Bild von Rabbi Hillel links im Bild und einem Mann, der zu ihm kommt, ein Nichtjude, und der ihm sagt, wenn du mir die Lehre des Judentums vermitteln kannst, solange ich auf einem Bein stehe, das sieht man auf dem Bild, dann werde ich Jude werden, dann werde ich konvertieren. Rabbi Hillel soll sich daraufhin auf ein Bein gestellt haben und gesagt haben, was dir nicht lieb ist, das tue auch deinem Nächsten nicht. Das ist die ganze Tora, also die ganze Schrift, das ganze Gesetz und alles andere ist nur Erläuterung. Was dir nicht lieb ist, das tue auch deinem Nächsten nicht. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. Jesus, der hat später diesen Gedanken aufgenommen, wenn er sagt, alles das, was ihr von anderen erwartet, sollt ihr ihnen gegenüber auch tun. Neu an dem Gebot ist also nicht die Liebe an sich, sondern der Ursprung dieser Liebe. Jesus gebietet seinen Jüngern, einander zu lieben, und die treibende Kraft, der Ursprung, die Quelle ist dabei, so sollt ihr einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Kurz zuvor hat er ja seinen Jüngern beim Passamahl die Füße gewaschen. Das war auch schon höchst ungewöhnlich für die Jünger, dass ihr Meister ihnen die Füße wäscht und einige wollen es ihm verwehren. Aber er sagt dann, wenn ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Also Jesus dient seinen Jüngern ganz bewusst und sagt, so sollt ihr das auch tun, mich sollt ihr nachahmen, ihr sollt einander dienen. Und kurz nach diesem bewussten Abend, nach dieser Passafeier und den letzten Worten Jesu, da wird er ihnen noch etwas weiteres zeigen, eine weitere Ausdrucksmöglichkeit der Liebe, eine wirklich ultimative Ausdrucksweise der Liebe. Er geht ans Kreuz und gibt sein Leben für seine Jünger, für seine Freunde, für uns alle. Ja, solch eine Liebe ist es also, die Jesus seinen Jüngern da ans Herz legt. Das lässt uns erstmal schlucken, glaube ich. Eine Liebe, die bereit ist, dem anderen zu dienen, sogar wenn das eigene Leben dafür geopfert werden muss. Eine Liebe, die bereit ist, für den anderen einzutreten, notfalls mit dem eigenen Leben. Manchen von euch kommt da vielleicht eine Geschichte in den Sinn. Mir ist ja auch in den Sinn gekommen, die Geschichte von dem Pater Maximilian Kolbe, der im Februar 1941 ins Konzentrationslager kam, weil er Juden und auch anderen vom Naziregime verfolgten Unterschlupf gewährt hatte. Und dort hat er eine Weile seine Tätigkeit als Seelsorger wieder ausüben können, inmitten der anderen Häftlinge. Doch dann gab es ein Häftling ist geflohen scheinbar und dann hat die KZ-Leitung beschlossen, also wir müssen jetzt ein Exempel statuieren und hat einfach willkürlich Männer ausgewählt, die dann exekutiert werden sollten. Einer dieser Männer, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, ich versuche es, Franziszek, den Nachnamen spare ich mir, der ist noch schlimmer. Also Franziszek, der hat dann ganz laut geklagt und hat gesagt, ich habe doch eine Familie, ich habe zwei Söhne, eine Frau, das könnt ihr doch nicht machen. Und Pater Kolbe hat dann gesagt zu dem Leiter des Häftlingslager, bitte nimm mich doch an seiner Stelle. Das ist dann auch geschehen. Er wurde in den Hungerbunker gesperrt zusammen mit anderen. Und als er dann nach 14 Tagen immer noch nicht verhungert war, wurde er mit der Giftspritze umgebracht. Und der Franziszek, hat das KZ tatsächlich überlebt, für den der Pater Kolbe in den Tod gegangen ist und hat viele Jahre seines Lebens auch damit zugebracht, von dem zu erzählen, was dieser Pater da getan hat, dass der sein Leben für ihn gegeben hat. Und dann ist er im hohen Alter von 94 Jahren gestorben. Eigentlich eine sehr schöne Geschichte, die uns natürlich an das erinnert, was Jesus für uns getan hat. Liebe als Opferbereitschaft. Wir opfern etwas, das uns sehr lieb und teuer ist. Für viele von uns hier im Westen wird das nur in den wenigsten Fällen das Leben sein. Bei unseren Geschwistern in Sudan oder in anderen Ländern, da ist es etwas ganz anderes. Da ist es auch oft das Leben, was sie opfern müssen. Aber etwas von sich opfern, das kann ja auch bedeuten, Zeit zu opfern, Liebe zu opfern. Liebe als Opferbereitschaft, ich finde, das ist eine der größten Herausforderungen der Jüngerschaft. Ein Mann zum Beispiel pflegt seine schwerkranke Frau hingebungsvoll und bringt viele Jahre seines Lebens damit zu. Eine Frau begleitet einen seh- oder gehbehinderten Menschen oder einen älteren Menschen immer wieder in den Gottesdienst, weil er alleine nicht mehr dahin kommen kann. Eine Familie nimmt ein Kind auf aus einer in Not geratenen Familie. Oder ein Studierender engagiert sich in der Sozialarbeit der Gemeinde. Auch das ist ein Stück Opfer, ein Stück unseres Lebens geben wir da. Ruft Gott mich vielleicht, einen Teil meines Lebens, meiner Lebenszeit zu opfern für eine Schwester, einen Bruder im Herrn? Wie gesagt, heute Abend geht es erstmal um die Gemeinde und später weiten wir dann unseren Blick und schauen auch auf die anderen Nächsten. Mein zweiter Gedanke, es gibt keine Liebe zu Gott, keine Liebe zu Jesus, ohne Liebe zu meinen Geschwistern. Manchmal treffen wir ja oder sind wir vielleicht auch selber Menschen, Christen, die sagen, ich liebe Jesus und sich dann aber doch irgendwie benehmen im zwischenmenschlichen Bereich wie die Axt im Wald. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal getroffen habt, solche Menschen. Wie gesagt, manchmal sind wir es auch selber. Christen, die einander betrügen, belügen, übereinander herfallen, einander verleumden, sich rücksichtslos und egozentrisch verhalten. Manchmal treffen wir solche Leute, manchmal sind wir es selber. Das ist traurig und schlimm, weil wir damit Gott betrüben und weil wir auch seine Ehre verletzen. Natürlich auch in den Augen derer, die Gott nicht kennen. Die sagen dann, also wenn die Christen so sind, wie soll denn erst ihr Gott sein? Alles, was wir tun, das fällt natürlich auch zurück auf dem, von dem wir doch sagen, er ist liebevoll, geduldig, barmherzig. Aber wie sollen uns das die Leute bloß abnehmen, wenn unser Leben etwas ganz anderes erzählt? Dieses Problem ist nicht neu. Das kannte man schon zur Zeit der ersten Christen. Im ersten Johannesevangelium wird berichtet, oder heißt es, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und er hasst seinen Bruder, dann ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Also es gab es auch schon zur Zeit der ersten Christen, dass Christen sich einander bekriegten, obwohl sie einerseits lauthals sagen, ich liebe Gott, aber dann nicht genug Liebe zu ihrem Nächsten aufbrachten, zu ihrem Bruder oder ihrer Schwester. Aber es gab auch schon ganz früh das andere und vielleicht war das sogar der Normalfall, zumindest eine gewisse Zeit lang. Denn der antike Schriftsteller Tertullian, der sagt, beschreibt, wie sich die Christen verhalten haben und sagt, seht, wie sie einander lieben. Diese Worte zeigen uns, wie groß die Liebe der ersten Christen zueinander gewesen sein muss. Seht, wie sie einander lieben, ein oft zitiertes Wort von Tertullian. Diese Liebe ist offensichtlich über die Erfahrung der damaligen Menschen, die nicht den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs kannten, der Gott, der in Jesus Mensch wurde, hinausgegangen. Also die haben eine solche Liebe nicht gekannt, haben sie aber bei den Christen gesehen und haben sich sehr gewundert, weil sie sich gefragt haben, wo kommt diese Liebe her? Was ist die Quelle? Und die Jünger Jesu konnten das und wir können es auch heute nur tun, weil Jesus, die Liebe von Jesus, die Liebe Gottes zu uns, unsere Quelle ist. Und wir uns an diese Quelle anschließen oder aus dieser Quelle trinken und uns von der Liebe Gottes füllen lassen. Nur dann können wir diese außergewöhnliche, unnormale, sage ich mal, Liebe auch weitergeben an unsere Geschwister und dann auch natürlich an unseren Nächsten und an die Welt. Nur dort, wo wir auf Jesus schauen und uns von ihm helfen lassen, seine Liebe nachzuahmen, da kann seine Liebe auch unter uns erfahrbar werden. Wieder eine Frage zum Weiterdenken. Wo muss ich mir von Gott vielleicht eine neue Sicht schenken lassen für seine Großzügigkeit und Opferbereitschaft, seine Liebe, die er mir erwiesen hat? Wo kann ich ihn bitten, mich frei zu machen von mir selbst, mein Herz weit zu machen für andere? Und sie mit seiner Liebe zu lieben. Ein dritter Gedanke, Liebe untereinander, das bedeutet füreinander eintreten und einander helfen. Es gibt ja so einen ganz berühmten Abschnitt aus der Apostelgeschichte im Kapitel 2, der oft zitiert wird. Ah, so war das damals in der guten alten Zeit, die Christen, die waren so toll miteinander und heute ist alles so schlecht. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, alle, die im Vertrauen auf Gott lebten, richteten sich aus auf das gemeinsame Ziel und sahen alles als Gemeinschaftseigentum an. Sie verkauften ihren Besitz und ihre Güter und teilten sie unter allen auf, gemäß dem, ob jemand Not litt. Und im 6. Kapitel heißt es dann, in diesen Tagen aber erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Also da gab es auch schon so ein bisschen Zwistigkeiten. Die eine Gruppe in der Gemeinde, die sagte, hey, die anderen werden ja immer bevorteilt, die kriegen ja mehr. Und da riefen die 12, so heißt es, die 12 Jünger, die Menge der Jünger zusammen und sagten, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst der täglichen Versorgung. Also Diakone, Armenpfleger wurden da berufen, die wirklich auch greifbare, spürbare Not lindern sollten unter den Witwen, unter den Waisen, unter denen, die es nötig hatten. Viele Jahre hindurch haben Christen versucht, diese paradiesischen Zustände der Gütergemeinschaft, des fehlenden Privateigentums nachzuleben. Manche haben es vielleicht geschafft eine Zeit lang, viele sind daran gescheitert. Aber auch, ich denke, was für uns jetzt heute von Bedeutung sein könnte oder was ich euch hervorheben möchte, ist der Aspekt des Füreinander-Eintretens. Die erste Gemeinde hat sich gegenseitig in der Not geholfen, in ganz konkreter Not, und Diakone und Armenpfleger berufen, sich besonders um die gekümmert, die in ökonomischer oder sozialer Not waren. Ich denke, das geschieht in vielen Gemeinden. Auch im Christustreff bemühen wir uns darum. Vieles bekommt man gar nicht mit, weil es hinter den Kulissen geschieht, in den Familien oder Einzelne aus der Gemeinde helfen anderen, die in Not geraten sind. Und das sieht nur Gott vielleicht und wird es aber wertschätzen und honorieren. Dann, wenn wir es mitkriegen, das sind so oft diese Gelegenheiten, wenn wir mal sammeln für eine Gemeinde, die vielleicht in Not geraten ist, unsere Freunde zum Beispiel in Georgien, für die haben wir schon auch gesammelt und sie haben uns auch wieder zurückgeschenkt, vielleicht weniger Geld als einfach geistlichen Segen. Wir haben für Geschwister im Sudan gesammelt, die unter der Verfolgung gelitten haben und immer noch leiden, die gefoltert wurden und werden und ihre Arztrechnung nicht bezahlen können. Wir haben für Geschwister in Pakistan gesammelt, die ihr Hab und Gut verloren haben. Oder für unser Haus in Jerusalem mehr als nur einmal, wenn eingebrochen worden war und alle Gästeeinnahmen gestohlen worden waren. Oder jetzt auch in dieser Situation, wo viele Gäste abspringen und wir wirklich auch so ein bisschen in die Bredouille kommen. Da merken wir, dass das Einanderlieben natürlich nicht nur uns in unserer relativ kleinen Gemeinde jetzt in Christustreff oder in anderen Gemeinden in Marburg betrifft, sondern einander lieben, einander helfen, füreinander eintreten in der Not, das betrifft auch unsere Geschwister in anderen Ländern dieser Welt. Vielleicht können wir uns an dieser Stelle fragen, von welcher sozialen oder ökonomischen Not habe ich in meiner Gemeinde oder unter meinen Geschwistern in der weltweiten Gemeinde Jesu Kenntnis? Wie könnte ich da mit meinen Ressourcen helfen? Und das muss auch nicht nur Geld sein. Ein vierter Gedanke, die Gemeinde als Kuschelclub. Liebe kennt Grenzen. Manchmal finden wir innerhalb christlicher Gemeinden oder christlicher Gemeinschaft die Vorstellung, wir sind doch alle Christen. Jeder ist mein allerbester Freund. Da möchte ich zu meiner und eurer Entlastung sagen, liebt einander, bedeutet nicht unbedingt, dass wir uns ständig um den Hals fallen müssen oder eine Nähe und Vertrautheit künstlich produzieren müssen, die gar nicht der Realität entspricht. Es ist okay, dass nicht jeder in meinem Hauskreis, in meiner Gemeinschaft, in meiner Gemeinde mein allerbester Freund ist. Liebe hält Grenzen aus. Liebe setzt Grenzen. Liebe wahrt Grenzen. Ich darf zum Beispiel sagen und habe das auch schon getan, obwohl mir nicht ganz wohl dabei war, tut mir leid, ich kann dir kein guter Freund oder keine gute Freundin sein, denn ich habe schon sehr viele Menschen, mit denen ich freundschaftlich verbunden bin. Mehr ist zeitmäßig einfach nicht drin. Zum Beispiel, ihr kennt sicherlich andere Beispiele, wo ihr auch vielleicht Grenzen setzen musstet. Die Gemeinde ist wie eine Familie, denke ich manchmal. Ich habe mir die Familienmitglieder nicht ausgesucht. Ich respektiere sie, ich achte sie, ich schätze sie wert. Ich versuche sie in der Kraft Jesu zu lieben. Und manchmal fällt uns das leicht und manchmal nicht so leicht. Aber ich muss nicht jedermanns allerbester Freund sein. Es ist natürlich, dass wir nicht mit jedem Menschen gleich gut umgehen können. Und es ist ganz natürlich, dass wir Prioritäten setzen und dass der Kreis unserer tiefergehenden Freundschaften innerhalb der Gemeinde begrenzt ist. Auch bei Jesus gab es das übrigens. Er liebte alle seine Freunde, er schätzte sie alle wert. Aber er hatte einen Lieblingsjünger, den Johannes. Und er hatte einen engsten Kreis, seine 12 Jünger. Einen weiteren Kreis, vielleicht die 70 Jünger, die er aussandte. Und darüber hinaus viele, viele Menschen, Männer und Frauen, die ihn ein Stück des Weges begleiteten. Menschen, die für kürzere oder längere Zeit eine Rolle in seinem Leben spielten. Ein fünfter Gedanke, Liebe als Respekt und Wertschätzung. Menschliche Umgangsformen praktizieren. Liebe untereinander haben, das sind nicht immer nur die großen Dinge wie Opferbereitschaft. Das sind oft auch viel unspektakulärere Dinge, als wir vermuten. Meist zeigt es sich an den banalen Dingen des Alltags, ob wir wirklich von einer liebevollen Haltung untereinander geprägt sind oder zumindest daran arbeiten. Wir sind ja da alle auf dem Weg. Wie zuverlässig bin ich zum Beispiel? kann man sich in der Gemeinde auf mich verlassen. Wenn ich etwas zusage, zum Beispiel die Mitarbeit beim bestimmten Projekt oder dass ich jemand beim Umzug helfe, halte ich das dann auch durch oder sage ich es im letzten Moment ab, weil mir was Besseres vorgekommen ist, weil ich eine bessere Alternative gefunden habe? Ich finde es immer wieder vollkommen erstaunlich, dass wir, und da beziehe ich mich auch mit ein, manchmal in unseren Gemeinden, Kirchen, christlichen Werken so miteinander umgehen, als hätten wir die einfachsten, höflichen, menschlichen Umgangsformen verlernt. Verlässlich sein, sein Wort halten, rechtzeitig zu- oder absagen, sich bedanken, jemanden loben, für seine Arbeit in der Gemeinde zum Beispiel. Das und vieles mehr, die einfachen Dinge, gerade das, kann ein Ausdruck von gegenseitiger Liebe und Respekt und Wertschätzung sein. Ein kleines Beispiel aus der Zeit, wo wir im Johanniterhospiz in Jerusalem waren. Da haben wir ja Zimmer vermietet und tun es auch noch. Also herzliche Einladung, 14 Betten gibt es im Johanniterhospiz, das ist auch jetzt schön leer und die Stimmung ist trotzdem gut. Habe ich einmal ein Zimmer auch vermietet an eine Frau, die im Land gearbeitet hat, eine Deutsche, hat auch unter Juden gearbeitet und sie sagte, ja, ich komme dann und dann und ich habe das Zimmer blockiert, habe anderen Leuten abgesagt, die auch kommen wollten und dann rief sie mich dann an am selben Tag, wo sie kommen sollte und sagte, ach du, ich komme jetzt doch nicht. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe doch das Zimmer für dich blockiert und habe anderen Leuten abgesagt, die Einnahmen, die gehen uns doch jetzt verloren. Und dann sagte sie, ja, aber ich musste dem und dem helfen und den besuchen und Gott hat mir das gesagt, das musst du doch verstehen. Das hat Gott mir doch gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, aber wir müssen doch auch irgendwie leben. Also vielleicht neigt jetzt der einen oder anderen Seite zu, aber für mich war das so eine Situation, wo ich dachte, da sieht jeder nur seins. Und sie hat gedacht, Gott hat mir das gesagt, ich sage einfach nicht ab, ich komme einfach nicht. Und wir hatten dann natürlich kein Geld oder nicht ganz kein Geld, aber das Geld für das Zimmer verloren. Und da habe ich mir gedacht, okay, so sind wir manchmal, so bin ich auch manchmal. Wir denken, okay, das ist ein Christ, das ist eine Schwester am Herrn, Bruder im Herrn, der wird das schon verstehen. Da brauche ich mich an die normalen, höflichen Umgangsformen nicht zu halten. Jesus hat es auch erlebt und oft auch eingefordert, Zuverlässigkeit im menschlichen Miteinander. Zum Beispiel, als er seinen letzten Abend im Garten Gethsemane verbrachte, da sind ja seine Jünger mitgekommen und drei hat er besonders zur Seite genommen, die sollten mit ihm wachen, weil er wirklich in tiefer seelischer Not war. Und ihr wisst, was passiert ist, sie sind immer wieder eingeschlafen und er sagte dann, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Soll vielleicht heißen, könnt ihr nicht zuverlässig und treu zu mir stehen? Ich brauche euch doch. Oder als er 10 Aussätzige heilte, eine Geschichte, die mir oft gar nicht so geläufig ist, die ich immer leicht überlese, die findet ihr im Lukas-Evangelium Kapitel 17, da habe ich auch mal ein Bild mitgebracht. Als er die 10 Aussätzigen heilte, im Bild sehen wir das in der linken Bildhälfte, da sehen wir da Menschen, die haben so ganz viele Punkte auf der Haut. Das bedeutet, die haben eben eine Hautkrankheit, sind aussätzig. Jesus heilt sie. Und in der rechten Bildhälfte seht ihr, wie da 9 einfach davonlaufen und einer sich bedankt. Und im Lukas-Evangelium heißt es dazu, einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme, fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben? Ja, gegenseitige Liebe untereinander drückt sich auch aus in einfachen menschlichen Umgangsformen. Mein 6. und vorletzter Punkt, Liebe bedeutet auch einander nicht so zu lassen, wie wir sind, in Liebe die Wahrheit sagen. Das ist eine meiner größten Herausforderungen. Ich höre die Wahrheit auch nicht so gerne selbst, wenn sie etwas kritisch ist. Aber eine meiner größten Herausforderungen ist es, dass ich mich oft nicht traue, lieben Geschwistern, Freunden im Herrn, die Wahrheit zu sagen. Man es doch eigentlich könnte, weil man kann sich ja hinterher wieder vergeben und kann sagen, okay, jetzt ist alles gut. Aber das fällt mir nicht leicht, vielleicht geht es euch auch so. Wahre Liebe nimmt ja den anderen an, das ist klar. Wahre Liebe nimmt den anderen an, so wie er ist. Vielleicht brauche ich ihm auch gar nicht zu sagen, dass er sich immer so dämlich verhält. Weil Jesus liebt ihn ja, ich habe ihn lieb. Aber wahre Liebe will dem anderen auch helfen, sich zu verändern. Immer mehr in das Bild Gottes hinein. Wenn ich mich zum Beispiel total bescheuert verhalte und andere immer vor den Kopf stoße, ohne es überhaupt richtig zu merken, dann möchte ich doch, dass jemand zu mir kommt von meinen Freunden oder Geschwistern und sagt, hör mal zu, ist dir das noch nicht aufgefallen, wie du auf andere wirkst? Dann möchte ich doch nicht so bleiben, wie ich bin. Dann möchte ich nicht mein ganzes Leben lang so rumlaufen. Leute, die mich nicht so gut kennen, die werden wenig daran interessiert sein, mich zu korrigieren, weil es ihnen letztlich egal ist, ob ich mit meinem Verhalten und Leben vor die Wand fahre. Aber von meinen Geschwistern in der Gemeinde, von meinem Hauskreis, guten Freunden, da würde ich erwarten, dass sie mich mal zur Seite nehmen, mich korrigieren, ermahnen, ihre Beobachtungen mitteilen, ermutigen und mir sagen, wie es besser machen kann. Ich will Jesus ähnlicher werden und mich weiterentwickeln. Und das nehme ich ja auch von meinen Geschwistern an. Und deswegen kann ich ihnen vielleicht auch das ein oder andere Ermutigende und Ermahnende, so sie es denn hören wollen, sagen. Es ist auch ein Gebot der Liebe, dass wir miteinander ehrlich sind und einander nicht so lassen, wie wir sind. Weil wir nicht wollen, dass der andere dauerhaft sein Leben oder dass der anderen verkorkst. Auch das sehen wir bei Jesus. Als er seinen Jüngern davon erzählt, was er im Auftrag Gottes tun muss, dass er nach Jerusalem gehen muss, dass er dort sterben wird, da gibt es einen, ihr erinnert euch vielleicht, den Petrus, der dann zu ihm sagt, nachlesen könnt ihr das im Matthäus-Evangelium Kapitel 16, auf keinen Fall, Herr, das wird nie und nimmer geschehen. Also das darfst du nicht tun, du darfst nicht hingehen, um zu sterben. Aber Jesus drehte sich um und sagte zu Petrus, weg mit dir, verschwinde, du Satan. Denn du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, ist zu kurz gegriffen. Du verstehst Gottes Gedanken nicht, sondern denkst nur in rein menschlichen Bahnen. Ja, das ist starker Tobak. Jesus sagt Petrus quasi auf den Kopf zu, du bist auf dem falschen Dampfer. Du handelst aus menschlichen Beweggründen, gegen Gottes Willen. Aber so bewahrt er Petrus vor Schlimmerem, so rückt er ihn auch in gewisser Weise den Kopf zurecht und bereitet die Bahn, dass Petrus später ein großer Mann Gottes werden kann und die erste Gemeinde leitet. Wäre er so geblieben, wie er war, wäre das vielleicht gar nicht möglich gewesen. Und er bewahrt ihn davor, dass Petrus letztlich Jesus und die Jünger von dem Weg abbringt, den Gott für sie vorgesehen hat. Obwohl Petrus es sicher gut gemeint hat. Gegenseitige Liebe erfordert Ehrlichkeit und Mut und oft auch offene Worte. Und vielleicht können wir uns da noch fragen, wo habe ich schon öfter das Gefühl gehabt, ich soll jemanden, den ich gut kenne, den ich gern habe, etwas sagen, ihn mal zur Seite nehmen in einem guten Moment, vielleicht auch drum beten, Herr, gib mir die richtigen Worte, dass ich in Liebe die Wahrheit sage, sodass der andere es annehmen kann. Aber wo habe ich immer schon mal gedacht, da müsste ich eigentlich mal was sagen, da kann ich nicht immer schweigen, weil der andere tut sich damit nur selber weh mit seinem Verhalten. Vielleicht zeigt euch das Gott auch in den nächsten Tagen und Wochen, wo wir da in Liebe auch einem anderen helfen können, ermutigen. Mein letzter Gedanke, einander in Liebe tragen und ertragen. Was hat Jesus nicht alles mit seinen Jüngern ertragen müssen? Petrus, wenn wir über ihn nachdenken, der Impulsive, der Leidenschaftliche, der Emotionale, der mit dem Kopf durch die Wand will, der immer große Sprüche auf Lager hat und oft war nichts dahinter. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Jakobus, einer der aufbrausenden Donnersöhne. Vielleicht war er ein Choleriker, wir wissen es nicht. Sein Bruder Johannes, der so stolz darauf war, der Liebling von Jesus zu sein, dass er es in seinem Evangelium erwähnt. Der gerne ganz nah bei Jesus war, an der Brust Jesu lag beim Essen. Der einzige der männlichen Jünger ist, der nicht geflohen ist, sondern unter dem Kreuz ausgeharrt hat. Der dann den Wettlauf mit Petrus zum leeren Grab gewinnt. Der alle anderen Jünger um Jahre überlebt. Ein Streber? Thomas, der in einem Moment sagt, lasst uns nach Jerusalem gehen, damit wir mit Jesus sterben. Und wenn es darauf ankommt, dann ist er auch geflohen wie alle anderen. Und er hat gezweifelt. Gezweifelt, dass Jesus überhaupt auferstanden ist. Aber Jesus hat seine Jünger mit ihren Eigenheiten und Unarten ertragen, getragen. Und so sollen auch wir es tun, denn, wie ich so schön immer gerne zitiere, unser Herrgott hat einen großen Tiergarten. Ein dummer Spruch, aber es ist wirklich was dran. Irgendwer muss uns ja natürlich auch ertragen. Ein Beispiel zum Beispiel natürlich total aus der Luft gegriffen im Hauskreis. Wir sitzen zusammen, ein bestimmtes altbekanntes Thema kommt auf und schon läuft quasi ein Film ab. Der sagt dies, jene sagt das, der regt sich wieder auf. Die versucht zu schlichten, einem anderen geht es plötzlich nicht gut, der Nächste mahnt die fortgeschrittene Zeit an. Irgendwie weiß man meistens schon, was jetzt der eine oder die andere sagen wird und es nervt einen vielleicht. Und dennoch möchte ich keinen von meinen Geschwistern im Hauskreis oder in der Gemeinde missen. Dennoch sind sie immer wieder für eine Überraschung gut und eben nicht berechenbar. Dennoch gibt es immer wieder Neues an jedem Einzelnen zu entdecken. Dennoch ärgere ich mich immer wieder zuweilen, wie sich andere über mich ärgern. Und dennoch liebe ich sie. Das ist Familie. Das ist Gemeinde. Das ist ein Ausdruck gegenseitiger Liebe. Sich übereinander ärgern, sich miteinander versöhnen, sich in aller Verschiedenheit wertschätzen. Ich möchte noch einmal die verschiedenen Gedanken wiederholen. Liebe als Dienen und Opferbereitschaft. Es gibt keine Liebe zu Gott ohne Liebe zu meinen Geschwistern. Liebe als füreinander eintreten und einander helfen. Liebe kennt auch Grenzen. Liebe als Respekt und Wertschätzung. In Liebe die Wahrheit sagen, auch das ist wichtig. Und einander in Liebe tragen und ertragen. Ich bete. Herr, danke für unsere Gemeinde, den Christustreff, aber auch all die Gemeinden, aus denen wir kommen, zu denen wir noch gehören. Danke für unseren Hauskreis oder unsere Kleingruppen, für unsere Geschwister, mit denen wir uns vielleicht zum Gebet treffen. Herr, danke, dass du uns alle so wunderbar, verschieden und eigenartig geschaffen hast, Herr. Bitte gib uns immer wieder Liebe füreinander und lass uns aus der Quelle schöpfen, aus der unerschöpflichen Quelle deiner Liebe zu uns. Amen.